ARD. 1938. Bei der sogenannten Polenaktion der Nazis werden mehr als 17.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder nach Polen deportiert. Deutsche Truppen besetzen Österreich. Das Land wird Teil des Deutschen Reichs. Adolf Hitler wird Oberbefehlshaber der Wehrmacht und marschiert in das Sudetengebiet ein. In Frankreich und Großbritannien beginnen Vorbereitungen für den Kriegszustand. Dem Chemiker Otto Hahn gelingt in Berlin erstmals ein experimenteller Nachweis für die Kernspaltung. Die Komödie Blockheads kommt ins amerikanische Kino, in der Stan Laurel einen Soldaten spielt, der das Ende des Ersten Weltkriegs verpasst und im Schützengraben weiterlebt. Und in Volker Kutschers Roman Rat versteckt sich der von den Nazis verfolgte Kommissar Gereon Rath bei Konrad Adenauer in Köln.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gereon Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Willkommen zur letzten Folge, Volker.
Ja, hallo, Thomas.
Eine zugegebenermaßen schwierige Frage vorweg. Mit diesem Roman, dem 10., mit dem Titel Rat, endet die Reihe, an der du über 20 Jahre gearbeitet hast. Was war anders beim Schreiben als bei den vorherigen Romanen?
Nicht alles zum Glück, aber einiges schon. Ja, vor allen Dingen die Tatsache, dass es der letzte Roman ist. Ich also nicht sagen kann, mal gucken, dieses Problem, das schieben wir mal auf den nächsten oder übernächsten Roman. Da kann man vielleicht dann irgendeinen Handlungsstrang weiterführen oder auch nicht. Oder vielleicht einen Cliffhanger, den man dann entsprechend auflöst. Also ich musste so ein paar Dinge einfach auch zu Ende führen. Also nicht alles, natürlich nicht alles zu Ende erzählen. Auch dieser Roman hat ein zum Teil offenes Ende, weil ich ja schon möchte, dass man am Ende der Lektüre sich so ein bisschen Gedanken macht. Wie geht's denn weiter mit den Figuren und überhaupt? Das ist mir schon wichtig. Aber meine Figuren waren ja so angereichert mit bestimmten Motivationen, Dingen, die sie noch erledigen müssen, Feindschaften, die noch geklärt werden müssen, Gegnerschaften und so weiter. Das waren alles Dinge, die konnte ich jetzt definitiv nicht unter den Teppich kehren. Ich hatte eine ganze Menge abzuarbeiten sozusagen. Und meine größte Angst vor dem Beginn des Schreibens, neben der immer vorhandenen Angst, dass es nicht hinhauen könnte, war eigentlich die, dass ich das unter 1000 Seiten nicht schaffe. Das habe ich zum Glück dann doch hingekriegt.
Ja, zu den Schwierigkeiten in der Dramaturgie beim Zu-Ende-Schreiben der angefangenen Geschichten kommt ja hinzu, das Jahr 1938, das den zeitlichen historischen Hintergrund liefert, ist ja ein Jahr, wo man das Gefühl hat, die Ereignisse überschlagen sich. Der sogenannte Anschluss Österreichs, die Krise im Sudetenland, die Pogromnacht, im Nazisprech die Reichskristallnacht genannt. Die Nazis sind im Jahr 1938 5 Jahre an der Macht. Wie lange waren diese Ereignisse wohl geplant? Wurden diese Eskalationen gezielt betrieben?
Nein, ein ganz klares Nein. Also das ist tatsächlich nicht nur mein Geschichtsbild, ich glaube, so war es auch. Die Nazis haben auch reagiert letzten Endes. Sie haben gar nicht so genau geplant. Natürlich war eine gewisse Agenda vorgegeben, was man so für wichtig hält, dass natürlich Österreich an Deutschland angegliedert werden muss oder heim ins Reich kehren soll. Dieser Gedanke war natürlich schon da. Aber dass es in dieser Reihenfolge so orchestriert war, natürlich nicht. Die sind da irgendwie in die Situation auch reingerutscht. Mhm. Also ich wehre mich gegen dieses Geschichtsbild, das war alles eine große Verschwörung. Wir haben das so und so und so genau geplant, also bis hin zu Auschwitz. Selbst Auschwitz, stellvertretend eben für den Holocaust, für die massenhafte Ermordung der europäischen Juden, war nicht so von Anfang an geplant mit diesen Vergasungen und so weiter. Das hat man ausprobiert. Also wie kann man möglichst schnell viele Leute umbringen? Letzten Endes, so pervers ist es ja, hatte man ausprobiert an geistig Behinderten und psychisch kranken Patienten, die man auf diese Art und Weise umgebracht hat.
Wir haben ja schon in Folge 4 unseres Podcasts über die Deutschen an den Rändern des Reiches gesprochen. Damals in Folge 4 ging es um Masuren. 1938 rückt das Sudetenland in den Mittelpunkt. Ein anderer Begriff für diese heute tschechische Region ist Böhmen und Mähren. Warum war die für die Nazis von Interesse?
Es ging um die Randgebiete sozusagen. Die waren mehrsprachig deutsch, während der Kern, Prag und so weiter schon von Tschechen mehrheitlich besiedelt waren. Selbst Prag als ja doch eigentlich zweisprachige Stadt, da gab es viel mehr Tschechen als deutschsprachige Einwohner. Das rührt halt daher, dass es lange Zeit Teil des Habsburgerreichs war, wo die Deutschsprachigen das Sagen hatten, ganz einfach. Und die anderen Völker, in dem Fall die Tschechen, aber anderswo auch Polen oder im Südslawen und so weiter, die spielten da eben immer nur die zweite Geige. Das war eben übrig geblieben sozusagen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man die Grenzen so gezogen, die ja sehr, sehr alt waren. Also die böhmische Grenze ist eine sehr, sehr alte, in Mitteleuropa wahrscheinlich eine der ältesten überhaupt, die auch so immer bestanden hat. Und da gehörten plötzlich dann doch ein paar Millionen Deutschsprachige zum neuen Staat Tschechoslowakei. Die fühlten sich teilweise womöglich auch als Minderheit unterdrückt. Inwieweit das wirklich so war oder wie es dann eben von der Nazi-Propaganda auch aufgebauscht wurde, bis hin zu Gewalttaten und so weiter, die man angeblich an Deutschen immer verübte, das sei jetzt dahingestellt. Aber das war so der Ansatzpunkt, wir müssen denen helfen, so wurde es ja dann ausgedrückt. Ich meine, das ist ein ähnliches Argument, was Putin mit Russen in Sachen Ukraine vorgebracht hat. Wir müssen unseren Landsleuten helfen, die werden da bedroht und unterdrückt. Und ja, das hat er tatsächlich dann hinbekommen auf dem Verhandlungswege, wobei die militärische Drohung im Raum stand und wirklich ganz Europa auch dachte, jetzt bricht der nächste große Krieg aus. Das haben die Briten, vor allen Dingen der Premier Chamberlain, verhindern können in der Münchner Konferenz. Die große Frage ist aber eben, ob das wirklich ja, so hilfreich war, diese Appeasement-Politik.
Diese politische Krise, die da entstanden war, wird mit der Konferenz von München scheinbar beigelegt. In dieser Konferenz wird bestimmt, dass das Sudetenland an Deutschland abgetreten wird. Die Tschechen, die damit Teile ihres Staatsgebietes verloren, saßen nicht am Verhandlungstisch. Im Roman lässt du Konrad Adenauer das Ergebnis kommentieren. Bei dem hält sich Gerion Rath versteckt. Wir sprechen gleich drüber. Hören wir erstmal die Stelle. Es liest wieder Fritzi Haberland.
Im Radio liefen die 12 Uhr Nachrichten und Adenauer stellte den Apparat lauter. Er lauschte gebannt und Rath wagte nichts mehr zu sagen. Der Radioreporter wirkte euphorisch. Die Staatsmänner hätten sich in München zu letzten Beratungen zurückgezogen. Es gehe nur noch um Detailfragen eines Abkommens, das die Übergabe der deutschsprachigen Gebiete in der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich friedlich regeln solle. Unsere Brüder und Schwestern heim ins Reich holen, wie es die vor Pathos und Ergriffenheit zitternde Stimme des Reporters formulierte. Als die Nachrichten beendet waren, füllte Adenauer die halbleeren Gläser nach. »Auf den Schreck nehmen wir erstmal einen«, sagte er. »Schreck? Aber sieht doch aus, als sei die Sache bestens gelaufen. Alle Probleme friedlich gelöst.« Chamberlain hat die bedauernswerten Tschechen dem Hitler zum Fraß vorgeworfen. Das löst kein einziges Problem. Der Alte schüttelte den Kopf. Jetzt mögen wir keinen Krieg haben, aber kommen wird er. Das ist nur eine Frage der Zeit. Man hätte Hitler entgegentreten müssen, den Mann in seine Schranken weisen. Wir Deutschen haben das versäumt, das Ausland leider auch. Jetzt ist es dafür zu spät. Rath trank von seinem Cognac und spürte dem wohligen Brennen in seiner Kehle nach. Adenauers Worte hatten ihn nachdenklich gestimmt. War der Krieg wirklich unvermeidbar?
Tja, war er das? Man möchte Adenauer ja fragen, wie hätte man denn Hitler entgegentreten können?
Mit großem Mut, definitiv. Erstmal hätte Hindenburg ihn vielleicht gar nicht erst zum Kanzler machen sollen, wäre hilfreich gewesen. Und wenn sich die Vertreter der anderen Parteien, die nicht Nazis waren, im Reichstag so mutig verhalten hätten wie der Sozialdemokrat Otto Wels, hätte es das Ermächtigungsgesetz auch nicht gegeben, trotz allem davor schon stattfindenden Terrors. Also man hätte es den Nazis sehr, sehr viel schwerer machen können. Also auf die Gefahr hin, dass eine Art Bürgerkrieg ausgebrochen wäre, womöglich. Man hätte natürlich Hitler und den Nazis entgegentreten können und auch müssen. Und ich denke, dass es Adenauer auch ein bisschen seiner eigenen Partei im Zentrum das auch nicht gut geheißen hat, dass man da ja mitmachen wollte, sie sozusagen einhegen wollte. Die nationale Erhebung, wie es ja genannt wurde, 1933, als dann Hitler Reichskanzler wurde, zusammen mit den Deutschnationalen dann die Regierung bildete, dass man da das nationale Deutschland sozusagen mitgestalten wollte, hat, ja, wie die Geschichte zeigt, nicht funktioniert.
Wir wissen heute, der Krieg wird kommen. Du hast gerade schon darauf hingewiesen, ein halbes Jahr später. Der tatsächliche Kriegsausbruch ist dann ein Jahr später, im September 1939. Du hast gerade gesagt, die Nazis haben sicherlich das alles nicht geplant. Was sie geplant haben müssen, und das zeigt ja der Kriegsverlauf in den ersten beiden Jahren, wo die Wehrmacht sozusagen die französische, britische, russische Armee überrennt, dass sie doch den Krieg geplant haben müssen. Die müssen doch die Wirtschaft dementsprechend umgestaltet haben. Wie konnte das den anderen Nationen entgehen?
Das ist ihnen ja nicht entgangen. Die haben ja auch dann mit aufgerüstet. Natürlich, die Nazis wollten den Krieg. Die wollten den Krieg als Mittel der Politik definitiv haben, deswegen eine starke Wehrmacht. Aber auch da haben sie sich ja durchaus auch verrechnet, wie ganz am Ende auch der Kriegsausgang ja dann zeigt. Man hatte auch zum Beispiel gehofft, irgendwann England mit ins Boot zu bekommen und solche Geschichten, dass alles dank Churchill nicht funktioniert hat. Der große Traum, Lebensraum im Osten und gegen die Bolschewiken loszuschlagen, das war bei Hitler immer die ganze Zeit im Hintergrund, trotz des Hitler-Stalin-Pakts, wo man mit Stalin zusammen Polen überfallen hat. Aber natürlich war Krieg und Gewalt als ein Mittel der Politik auch ja schon im Herbst 38 angedacht, diese Drohkulisse, die es ja ein gutes Jahrzehnt so nicht gegeben hat. Und diese Drohkulisse hat ja auch gewirkt. Die hat Chamberlain zu dieser Appeasement-Politik auch bewegt, weil er den Krieg eben vermeiden wollte.
Nicht nur der Krieg wird 1938 final von den Nazis vorbereitet, sondern auch die nächste Eskalationsstufe der Verfolgung jüdischer Menschen. Im Buch gibt es ein Thema, von dem ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört habe, die sogenannte Polen-Aktion. Was hat's mit der auf sich?
Ja, die geht tatsächlich so ein bisschen unter in der Rückbetrachtung, weil die Pogromnacht, die eine Woche später folgte, alles andere in den Schatten stellt. Nur ohne die Polen-Aktion hätte es auch diese Pogromnacht, so wie es dann gelaufen ist, nicht gegeben. Die Polen-Aktion war die erste Deportation von Juden aus dem Deutschen Reich. Das waren alles Juden, die in Deutschland lebten, aber einen polnischen und keinen deutschen Pass hatten. Das waren aber zum Teil Leute, die schon in Deutschland geboren waren, aber einen polnischen Hintergrund haben, aber auch kein Wort Polnisch sprachen. Das war aber alles ganz egal. Die wurden eingesammelt, früh morgens aus den Betten geholt, konnten noch schnell ein Köfferchen packen, wurden in Sammelstellen gepackt, dann in Züge verfrachtet, an die polnische Grenze gebracht. Im November, in bitterer Kälte, bei Regen und Mistwetter. Die standen im Niemandsland. Keiner wollte sie haben sozusagen. Also nach und nach haben die Polen sie dann aufgenommen und irgendwie untergebracht. Und unter diesen aus dem ganzen Reich deportierten Juden, die da im Niemandsland an der Grenze in Wind und Wetter in ihren Nachthemden standen, war auch die Familie von Herschel Grünspan aus Hannover. Und er selbst war nicht mit dabei, weil er in Paris lebte, aber von seiner Schwester erfahren hatte, was mit seiner Familie geschehen war. Und er hat dann einen Legationsrat, einen Herrn von Rath in der Pariser Botschaft, der deutschen Botschaft, erschossen. Und ja, dieser Mord führte dann, aufgebauscht von der Nazi-Presse und auch von Goebbels, zu den scheinbar spontanen Vergeltungsaktionen an den deutschen Juden. Und dass die Pogromnacht, die ja nicht nur eine Nacht war, sondern sich über mehrere Tage hinweg zog, dieser scheinbare Volkszorn, der aber vorangetrieben wurde von SA und SS und von Parteigliederungen, woran sich aber durchaus auch die normalen, in Anführungszeichen, Bürger auch beteiligt hatten an Plünderungen und ähnlichen Dingen. Also da sind so wirklich die ekligsten und fiesesten Seiten der deutschen Bevölkerung hervorgetreten, die sich dann an ihren jüdischen Nachbarn vergangen haben und deren Geschäfte geplündert haben.
Ich erinnere mich an ein Interview, wo du gesagt hast, du beendest die Serie im Jahr 1938, weil du nicht mehr den Krieg darstellen willst. Die Reichspogromnacht literarisch darzustellen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie bist du da vorgegangen?
Das war auch eine Herausforderung, aber die wollte ich auch darstellen, weil das so abrupt in den Alltag einbrach, diese Gewalt. Das wollte ich auch klar machen, was da passiert ist, weil das hört sich so Reichskristallnacht, hört sich nach ein paar Schaufensterscheiben erschlagen.
Das ist ja der Nazi-Begriff, ne?
Ja, es ist kein offizieller Nazi-Begriff. Es ist ja eigentlich im Nazi-Sprech, da wurde ja alles mit Reich so und so benannt. Kristallnacht ist natürlich eine Verharmlosung und das Reichs davor. Also es ist schon aus der Bevölkerung kommt, aber durchaus im Sinne der Nazis. Also weil es total verharmlost natürlich. Das Ganze ein bisschen ins Lächerliche zieht. Deswegen versuche ich diesen Begriff auch zu vermeiden. Aber selbst schon Reichspogrom nach zu sagen, es klingt irgendwie komisch. Also es war reichsweit, es war nicht nur in Berlin, es war in ganz Deutschland. Um das darzustellen und zu schildern, ich wollte natürlich auch nicht nur der Fantasie freien Lauf lassen, ich wollte auch selber wissen, was ist denn da so passiert. Und da gibt es eine ganze Menge Augenzeugenberichte und die habe ich gelesen und dann auch einfließen lassen in meine Schilderungen. Das ist eine ganze Reihe von Kapiteln, die Ereignisse schildern an einigen unterschiedlichen Figuren meiner Romanreihe, auch bekannteren und unbekannteren, was denen da so geschieht und Charlotte am Ende auch, die das so beobachtet, voller Entsetzen, was da am nächsten Morgen da zu sehen ist. Und es geht ja noch weiter, es ist ja nicht nur die Nacht, es geht ja an dem Tag noch weiter, Geschäfte werden geplündert, weiterhin Juden werden verhaftet, werden aber auch misshandelt und wie der letzte Dreck sowieso behandelt und es wird unglaublich Gewalt angewendet und wie immer, wenn es um Gewalt geht in meinen Romanen, sei es die Folter in den Jahren 33, der Terror, der da von der SA gegen Kommunisten ausgeübt wurde vor allen Dingen, aber auch eben in der Pogromnacht, ich muss diesen Begriff mit Inhalt füllen, um das Entsetzen wirklich auch spürbar zu machen und ja, das habe ich getan und an unterschiedlichsten Personen, wie es denen ergangen ist in dieser Nacht. Das ist ein ganzer Reigen, wie nach und nach, was da so passiert.
Wie so Momentaufnahmen, das fand ich unglaublich stark beim Lesen, dass der Roman dann sozusagen seinen Fluss unterbricht und dann ist man wirklich in ganz kurzen Kapiteln hier bei dieser jüdischen Familie, da bei dieser Figur, die nachts auf der Straße ist, da bei dem Mann, der was vorhat und das wird dann unterbrochen. Also diese Atemlosigkeit der Nacht, diese Schockhafte bringst du wunderbar literarisch rüber.
Dankeschön für das Kompliment. Das war mir auch wichtig, weil das ist ja der große Zivilisationsbruch. Bis dahin haben die Juden es auch nicht leicht im Deutschen Reich ausgegriffen. Und so weiter und sind auch schon einige gestorben und zumindest zusammengeschlagen worden oder in den Folgen gestorben, gar keine Frage. Aber dieser große Zivilisationsbruch, dass man auch sieht, unsere eigenen Nachbarn machen da jetzt auch mit und so weiter, das ist genau diese Nacht und eben diese Tage danach auch. Danach war alles anders. Da war klar, diese Ausgrenzung der Juden aus der vielbeschworenen Volksgemeinschaft der Nazis, diese Ausgrenzung mündet in Gewalt und Mord. Das war der Vorbote für Auschwitz, auch wenn, wie ich ja eben schon gesagt habe, da noch nicht klar war, den meisten Nazis würde ich mal sagen, dass man da große Vernichtungslager baut mit Gaskammern. Aber dass sie ermordet werden, in letzter Konsequenz ermordet werden müssen aus der Sicht der Nazi-Ideologie, das wurde da allen klar.
Wir hören jetzt eine Szene. Wir befinden uns am 10. November, also am Morgen nach dieser Nacht. Charlotte Ritter ist in Berlin unterwegs.
Es sah aus, als habe eine Bombe eingeschlagen. Nein, nicht eine Bombe, sondern viele kleine Bomben. Auf der ganzen Länge der Friedrichstraße zwischen der Bahnbrücke und den Linden waren Schaufenster eingeschlagen worden, der Gehweg mit Scherben übersät. Aber eben nicht der ganze Gehweg, nicht alle Schaufenster. Und Charlie konnte sich schon denken, welche Geschäfte vom nächtlichen Vandalismus verschont worden waren. Die sogenannten Arischen. Die, auf deren Schaufenster die SA keine Judensterne gepinselt hatte. Auf dem Hackischen Markt dasselbe Bild. Die Rosenthaler Straße, die Münzstraße, überall Scherben. Es knirschte bei jedem Schritt. Vor dem Uhrengeschäft Brandmann lagen zertrümmerte Standuhren auf dem Gehweg. Eine Gruppe Schulkinder kam, die Ranzen geschultert, die Straße herunter. Die Kinder, allesamt Jungen und vielleicht 11 oder 12 Jahre alt, blieben vor dem zertrümmerten Laden stehen und lugten neugierig hinein. Dann sah Charlie zwei der Jungen über die Trümmer und Scherben in den Laden kraxeln, quer über die Auslagen. Die anderen blieben draußen, stießen sich in die Rippen und feixten. Charlie ging hinüber und gelangte genau in dem Moment am Schaufenster an, als die beiden Mutigen der Truppe wieder aus dem Laden stiegen, die Hände gehäuft voll mit Armbanduhren, Taschenuhren und Schmuck. Kaum waren sie draußen, verteilten sie die Beute an ihre weniger mutigen Schulkameraden, die aber dennoch keine Skrupel zeigten, das Erbeutete in ihre Schultaschen gleiten zu lassen. »Sag mal, was macht ihr denn da?« sagte sie streng. »Ihr plündert den Laden aus? Das ist Diebstahl!« Was heißt denn Diebstahl? Fragte einer der Rotzbengel, der sich gerade eine Handvoll Uhren in seinen Tornister stopfte. Vatern sagt, die Juden bestehlen uns seit Jahrhunderten. Wir holen uns nur zurück, was uns gehört. Charlie war so perplex, dass sie im ersten Moment nicht wusste, was sie sagen sollte. Und da hatten die Jungen auch schon die Beine in die Hand genommen und die Flucht ergriffen. Wenigstens das, dachte Charlie. Wenigstens noch ein winziger Rest schlechten Gewissens und Unrechtsbewusstseins. Vielleicht hatten sie es aber auch nur eilig, pünktlich in die Schule zu kommen. Es war zwecklos, ihnen hinterherzulaufen, zumal keiner der Passanten Anstalten machte, die Bengel aufzuhalten. Im Gegenteil. Einige schielten in die ungeschützte Auslage des Uhrengeschäfts, als spielten sie selbst mit dem Gedanken, ein paar Uhren oder Schmuckstücke aus den Scherben zu klauben.
Du hast es vorhin schon angedeutet, sah es nur in Berlin so aus oder wirklich in ganz Deutschland?
Das sah in ganz Deutschland so aus, in Berlin vielleicht auch ein bisschen gehäufter, gerade in Straßen, wo es viele jüdische Geschäfte gab. Aber es wurden ja nicht nur jüdische Geschäfte geplündert, es ging auch Privatleuten an den Kragen, die einfach in ihren Wohnungen heimgesucht wurden, wo sich dann durchaus auch dann missgünstige Nachbarn beteiligt haben und im Windschatten der SA sozusagen, oder man war ohnehin, in jeder Familie war ja auch irgendwo ein SA-Mitglied, dass man da sich irgendwie auch privat durchaus rächte und bereicherte und solche Geschichten. Da gibt es ja einige Schilderungen, das ist schon erschreckend. Weil es mich auch so schockiert, wie aus Nachbarn plötzlich Feinde werden. Also ich habe da vor diesen Teil des Romans ein Zitat von Hannah Arendt aus dem Interview gestellt, wo sie sinngemäß sagt, dass die Nazis unsere Feinde waren, das wussten wir. Aber das Schlimme war eben, dass die Nachbarn, also dass die vermeintlichen Freunde plötzlich gegen uns waren.
Bei all den Zeugnissen über diese Nacht, die du gelesen hast, bist du da auf viele, wie es in der Passage, die wir gerade gehört haben, heißt, Reste schlechten Gewissens und Unrechtsbewusstsein gestoßen?
Ja, die gab es aber eben passiv. Also man guckt weg und verschämt und also wie Charlie es hier macht, die Leute haben zugeguckt und zum Teil mit Sicherheit auch verschämt und sich geschämt dafür, für diesen wirklich ja nun offensichtlichen Zivilisationsbruch, diesen Gewaltausbruch gegen die Nachbarn und Mitbürger. Aber das reicht eben nicht, dieses Passive, und das reicht nicht. Und Zivilcourage gab es da sehr, sehr wenig. Also es gibt da einen Fall, habe ich jetzt im Roman nicht geschildert, weil man nicht alles schildern kann und auch soll. Die Synagoge Oranienburger Straße in Berlin ist durch den mutigen Einsatz eines Polizisten dann gerettet worden, dann später im Krieg zerstört worden. Das hat es auch gegeben. Aber das war tatsächlich leider Gottes die Minderheit.
Wir wissen heute, was auf die Pogromnacht, was auf die Besetzung des Sudetenlandes, auf den sogenannten Anschluss Österreichs folgte. Wir wollen nicht verraten, wie genau die Handlung deines Romans endet. Aber ich muss sagen, es gibt da einen Satz, der hat mich echt umgehauen. Vielleicht waren sie ja alle verloren in diesen Zeiten. Nur hatten die meisten Menschen das noch nicht gemerkt. Was steckt da für dich drin in diesem Satz?
Das ist ein Satz, den Charlie letzten Endes denkt. Das ist ihre Perspektive. Ist natürlich sehr persönlich gedacht, kommt aus einem persönlichen Gefühl heraus. Das ist natürlich eine gewisse Ohnmacht, die da auch zum Ausdruck kommt, dieses Ohnmachtsgefühl und Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das sich da sozusagen vereint. Auch die Verzweiflung, dass die meisten Menschen das noch nicht gemerkt haben, weil hätten es mehr Menschen gemerkt, wären die Zeiten vielleicht gar nicht so schlimm und wären nicht alle verloren, weil man dann noch etwas ändern könnte. Aber sie merkt ja, dass sie da ziemlich allein steht auf weiter Flur mit ihrer Weitsicht und ihren Gedanken. Nicht einmal ihr Ehemann Gerion Rath hat das ja so lange dafür gebraucht, es zu merken. Und ja, diese Hoffnungslosigkeit, das ist das Gefühl und diese Ohnmacht, mit der sie zurückbleibt.
Warum eigentlich Gefühl? Wir sprechen ja bei Geschichte immer sozusagen über die Erkenntnis. Welchen Zugang und welche Art von Verstehen kann uns so ein Gefühl ermöglichen?
Das Gefühl lässt sich ja nie vom rationalen Denken total trennen. Ich finde, das muss man schon ein bisschen zusammen sehen. Und ja, fühlen ist auch Denken und Denken ist Fühlen. Das ist meine feste Überzeugung, außer vielleicht bei Computern. Nein, aber das ist schon eine Sache, die ineinander geht. Man hat ein Bauchgefühl. Im Bauchgefühl summieren sich dann irgendwelche Gedanken. Und so ist es auch bei Charlotte. Sie wird da in einem Gefühl zurückgelassen, völliger Verzweiflung und sie ahnt, dass es nicht gut weitergehen wird und dass sie sehr, sehr weit kämpfen müssen, um irgendwie heil über die nächsten Jahre zu kommen, und hat auch keine Ahnung, ob das überhaupt jemals enden wird, dieser Albtraum der Nazi-Herrschaft. Und das kann man ja auch nicht wissen, das kann man nur fühlen und ahnen und fürchten und so weiter. Es war für mich aber auch natürlich in diesem Romanprojekt sehr, sehr wichtig, den Dingen nachzufühlen, nachzuspüren, was den Leuten vorgegangen ist in diesen 12 Jahren der Nazi-Zeit. Wie man da diese beginnende Diktatur, die dann schon ihren ersten schrecklichen Höhepunkt 38 hatte, wie man das als Zeitgenosse eben erlebt hat. Und erleben ist ja auch erfühlen, mittendrin sein, ganz einfach.
Gefühle, mit denen muss ich jetzt umgehen am Ende von unserem Podcast hier. Das waren für mich sehr intensive Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Dann bleibt mir nur an dieser Stelle Danke zu sagen für diese intensiven Momente hier im Studio, für all die vielen Stunden, die erhellenden und bewegenden Stunden, die ich beim Lesen deiner Bücher hatte. Vielen Dank, Volker Kutscher.
Ich war auch sehr, sehr gerne hier. Vielen Dank, Thomas.
Das war Der Zerfall Babylons, der letzte von 10 Teilen, das Jahr 1938. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Spannende Fälle aus alter Zeit, Knisterkrimis und Hörspielschocker mit großen Stimmen. Neue Folgen, neue Fälle, die gibt's in der neuen Staffel Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Natürlich mit niemand Geringerem als Schauspieler und Hörspielfan Bastian Pastewka. Egal ob Nostalgikerin oder Neueinsteigerin, diesen Podcast möchte ich von Herzen empfehlen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, jeweils mit einem Hörspiel in voller Länge, also einem Krimi aus den ARD-Archiven, kuratiert von Bastian Pastewka selbst in der ARD-Audiothek.